Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
TikTok, 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 TikTok. Die Uhr der umstrittenen chinesischen Videoplattform tickt wie eine Zeitbombe. Süchtig machende Algorithmen, Manipulationen, problematische Sammlung privater Daten, Fake News, Desinformation, Hetze. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein Verbot unausweichlich wird, wenn nicht ein enormer gesellschaftlicher Schaden in Kauf genommen werden soll. Aber wie können wir TikTok vielleicht auch für die offene Gesellschaft zurückgewinnen? Das ist heute eine große Herausforderung, gerade auch an politische Bildungsarbeit. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Deborah Schnabel ist promovierte Psychologin. Sie war schon als Teenager von den Möglichkeiten des Digitalen begeistert. Sie befasst sich intensiv mit dem, was wir heute und morgen darüber wissen müssen. Mit 31 Jahren wurde sie zur Professorin für angewandte Psychologie berufen, entschied sich aber bald dazu, in den Bereich der politischen Bildungsarbeit zu wechseln. Seit fast 3 Jahren leitet sie nun die Bildungsstätte Anne Frank als Direktorin. Im Moment befasst sie sich mit dem Paralleluniversum rechter bis rechtsextremer Accounts auf TikTok. Außerdem arbeiten sie und ihr Team daran, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf die Demokratie hat. Ihre Großeltern sind Holocaust-Überlebende. Deborah Schnabel ist jüdisch sozialisiert. Sie hat Wurzeln in Polen, Italien und Litauen. All das hat Deborah Schnabel ebenso geprägt wie die Tatsache, dass sie selbst Antisemitismus erfahren hat. Daraus entstand früh der Wunsch, sich für mehr Gerechtigkeit, für soziales Miteinander und für die Demokratie einzusetzen. Mit ihr spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Heute sitze ich hier Frau Dr. Deborah Schnabel gegenüber.
Hallo.
Ja, wunderbar. Sie sind aus dem Dornbusch hier über den sogenannten Weißwurst-Äquator, den schönen Main, zu uns nach Sachsenhausen geradelt, wie ich gerade gesehen habe.
Geradelt, genau. Ja, genau. Ich bin aber auch Sachsenhäuser-Mädchen. Ich fühle mich hier auf der Seite, ja. Main-Seite wohler als drüben. Okay. Fremdel ja, immer noch so ein bisschen mit der anderen Seite.
Ja, Sie haben ja mit Marie-Sophie Adioso, Eva Behrens und Leo Fischer kürzlich das Buch Code und Vorurteil über künstliche Intelligenz, Rassismus und Antisemitismus rausgegeben. Mhm. Und da möchte ich auf einen Punkt eingehen aus Ihren von Ihnen sogenannten neuen Thesen, wo Sie schreiben, mit unserem Zögern, also der KI gegenüber, vergrößern wir den Vorsprung, den Sie, also die Rassisten und Antisemiten, haben. Die für progressive Kreise typische Technikfeindlichkeit scheint die Guten in Anführungszeichen zu verdammen, sich auch hier wieder überholen zu lassen. Worum geht es Ihnen bei dieser Aussage? Und was heißt es eben, dass man trotz der, sag ich mal, vielfältigen ethischen Bedenken nicht zögern sollte, KI-Technologien im politischen Kontext zu nutzen?
Mhm. Ja, ich glaube, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also, und ich sage etwas sehr Generelles am Anfang, aber ich finde es wichtig, es einmal festzuhalten, dass wir im Zeitalter der digitalen Transformation eben auch in einer Welt leben, wo digitale Technologien alle unsere Lebensbereiche bereits jetzt schon beeinflussen. Also diese Transformation ist schon im vollen Gange, ist auch nichts, womit wir jetzt anfangen. Viele sprechen ja auch davon, wir leben bereits im postdigitalen Zeitalter, gar nicht mehr im digitalen Zeitalter. Also das ist schon im Gange und viele progressive Akteure tun aber noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal überspitzt, als könnten wir uns das noch aussuchen. Ja. Also irgendwie, wir können noch fernbleiben von der digitalen Welt und so ist es eben nicht. Und wir sehen ja auch, wie schnell sich digitale Technologien entwickeln. Wir sehen das ja auch bei den sozialen Medien, aber auch bei der künstlichen Intelligenz oder den künstlichen Intelligenzen, die ja auch sehr stark mit den sozialen Medien zusammenhängen, wie schnell sich da einfach Räume öffnen, bespielt werden, ohne dass wir großartig etwas dagegen tun können oder dazu beitragen müssen. Es entsteht einfach aus der Gesellschaft heraus und es wird eben vor allem auch genutzt, das ist mein großer Punkt, von demokratiefeindlichen Akteuren, weil die keine großen Technikhemmnisse verspüren, die beschäftigen sich nicht großartig mit Datenschutz und Jugendschutz und Regularien, sondern die sehen da einfach Räume, die kostengünstig bespielt werden können, wo sie unfassbare Reichweiten generieren können. Und ich versuche dafür zu sensibilisieren, dass wir aktuell diese Räume auch demokratiefeindlichen Akteuren überlassen und würde mir wünschen, dass mehr progressive Akteure mitgestalten.
Sie sind ja als promovierte Psychologin natürlich eine Beobachterin all dessen, was da sozusagen auch an Fachlichkeit auf der falschen Seite reinfließt.
Ja.
Wir sagen, auf der falschen Seite gibt es ja unglaublich viele hochqualifizierte auch Psychologen, die sich eben mit diesem Themenfeld beschäftigen. Jetzt mal vielleicht eher auf die Seite der Psychologie. Mhm. Was nehmen Sie denn da als Psychologin wahr?
Also ich nehme definitiv ein Gap wahr, dass sich nicht genug beschäftigt wird, auch mit Meinungsbildungsprozessen. Es wird sich nicht genug damit beschäftigt, welche Lebenswelten und Bedürfnisse sich auch daraus ergeben, gerade auch bei jungen Menschen, wie so die psychologischen Hintergrundprozesse bei Verschwörungserzählungen ablaufen und wie schnell man eben auch in so einem Strudel sich befindet, also so einer Echokammer letztlich im Netz, wo man eben nur noch einseitig mit Informationen bespielt wird und dass das einfach auch sehr stark einwirkt auf die eigene Meinungsbildung. Und das sind Prozesse, da wissen wir eigentlich schon, dass das passiert, also wie Meinungsbildung abläuft und was sich da sozusagen auch aus dem Netz daraus ergibt, also wie zum Beispiel auch technische Bedingungen wie Algorithmen dazu beitragen, Meinungen in eine Richtung zu lenken, sage ich jetzt mal. Und das wird zwar immer mehr, sage ich jetzt mal, so gesamtgesellschaftlich auch als Gefahr anerkannt. Ich glaube, die Europawahlen waren jetzt so ein ganz krasser Wachrüttler. So, aber vorher, und es ist einfach schon wahnsinnig viel passiert. Und man muss auch sagen, wir wissen einfach, dass in die Welt gesetzte Informationen und auch Falschinformationen sehr schwer nur noch korrigierbar sind. Und wir haben es jetzt einfach damit zu tun, dass ganz viel auch rechtes Gedankengut, antisemitisches, rassistisches Gedankengut in diesen digitalen Räumen vonstatten geht sozusagen und auch verbreitet wird und sich dadurch auch normalisiert. Und wir es sehr schwer haben, die dagegen halten wollen, jetzt noch so das Ruder rumzureißen quasi.
Sie haben ja auch die vielbeachtete Studie, die TikTok-Intifada, herausgegeben, in der auf, wie ich finde, auf schockierende Art und Weise klar wird, wie Jugendliche und Kinder durch TikTok-Videos zu Hass- und Mordfantasien gegen Juden getrieben werden. Mhm. Und ich zitiere jetzt aus Ihrer Feldforschung einen 14-jährigen Jungen gegenüber seiner Lehrerin, die dies dokumentiert hat. Das will ich jetzt nicht zitieren, wenn Sie es nicht veröffentlicht hätten, weil das wirklich eine ganz harte Aussage ist, die ich aber für relevant halte, auch für unsere Hörerinnen. Also die Aussage dieses 14-Jährigen gegenüber seiner Lehrerin ist: Wenn Sie Jüdin wären, würde ich Sie sofort an Ort und Stelle abstechen, denn das verdienen Juden. Ja, Sie belegen in der Studie ja sehr genau, dass diese ungeheuerliche Haltung auf die Indoktrination durch TikTok zurückzuführen ist.
Ja, also wir können natürlich, ich komme ja selber aus der Wissenschaft, ich bin immer sehr vorsichtig damit zu sagen, dass da ist jetzt was Kausales dran, aber es gibt definitiv Zusammenhänge, die wir auch einfach in unserer Arbeit sehen, weil sie ausgesprochen werden. Also wenn nachgefragt wird, leider wird das zu wenig, aber es gibt immer wieder Situationen, wo zum Glück der Raum geöffnet wird, wenn menschenfeindliche Aussagen kommen, wo diese Aussagen überhaupt ihren Ursprung haben. Und dann gibt es einfach viele, die tatsächlich auch auf TikTok selber referieren, also die das als Quelle ihrer Meinungsbildungsprozesse ansehen. Und das finde ich doch schon sehr beängstigend auf eine Art und Weise, weil es oft auch gar nicht transparent wird. Ja. Also so eine Art Parallelwelt sozusagen, genau, ja, vonstatten geht. Natürlich, diese Aussage ist wirklich sehr extrem, sagen auch nicht alle Jugendlichen so schlimme Sachen. Aber wir sehen doch schon auch, dass sich seit dem 7. Oktober Meinungen radikalisiert haben, auch gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und dass diese Narrative sehr stark auf TikTok vor.
Aber das ist ja der entscheidende Punkt, wieso die Studie eben auch so eine hohe Relevanz hat, weil wir können natürlich alle vermuten, dass das so ist. Und mit dieser Studie gehen Sie da sehr viel tiefer, indem Sie analysieren, was ist denn da, was passiert denn da eigentlich, mit welchen Mechanismen, mit welchen eben auch Rhetoriken argumentieren eben Influencerinnen, die eben, sagen wir mal, einen Schminkkurs anbieten und parallel eben eine politische Indoktrination durchführen. Also von daher kann ich die Studie, kann man auch im Internet runterladen, würde ich auch sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Also ganz unabhängig von diesem spezifischen Thema, das hier behandelt wird, ist das eine extrem aufschlussreiche Analyse dessen, was TikTok macht und kann, im ganz üblen Sinne.
Ja. Wenn ich da vielleicht eine Sache ergänzen kann, ich finde, was jetzt auch auf rechte Akteure zutrifft, also eigentlich auf alle radikalen Akteure, die nutzen TikTok als eine Plattform, wo sie so nebenbei ihre radikalen Haltungen verbreiten. Also, und das ist für viele auch gar nicht so sichtbar und nicht klar erkennbar. Also ich finde es bei rechten Akteuren immer auch nochmal sehr, sehr krass, die irgendwie auch so lebensweltliche Tipps geben und so Sorgen und Nöte von jungen Menschen ansprechen. Und erstmal denkt man, ach, das ist ja eine sympathische Person und irgendwo ist dann noch so ein rechter Code auf dem T-Shirt, den man auch nicht so direkt identifiziert. Und die Personen werden so Schritt für Schritt in so radikale Tunnel hineingezogen. Und das ist eigentlich das wirklich Gefährliche, finde ich, gerade für junge Menschen auf dieser Plattform.
Hm. Da hat mich meine Tochter, die eben Creative Director in einer großen Werbeagentur für Social Media ist und eben auch sehr genau verfolgt, was da passiert, eben auch darauf hingewiesen, dass eben jetzt vor der Europawahl, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, eine unglaubliche Schwemme von der AfD, also Propaganda sozusagen durch diesen Kanal gepumpt wurde, die dann unter anderem auch wahrscheinlich eben diese hohe Wahlpräferenz bei Jugendlichen für die AfD mit verursacht hat. Die wird auch, da würde ich geben Ihnen recht, ich sehe das auch wissenschaftlich, linear-kausale Beziehungen, gerade mit meinem systemtheoretischen Hintergrund würde ich das nicht unbedingt da konstruieren wollen. Aber wenn sich Systeme jetzt mal im systemischen Denken eben so stark dadurch irritiert werden durch solche äußeren Einflüsse, dann passiert da auch irgendwas im Inneren.
Ja, natürlich. Und es geht auch um die reine Präsenz. Also ich meine, wir wissen alle, wir leben im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie. Wir werden alle zugeschwemmt von Informationen. Und da können sich natürlich vor allem auch die durchsetzen, die durchgehend präsent sind. Und das sind nun mal auch viele rechte Akteure auf TikTok.
Und Sie haben aber, das finde ich das Gute an dieser Studie nochmal drauf zurückzukommen. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt eben das Handtuch werfen muss und sagen, das ist hoffnungslos, wir haben keine Chance dagegen vorzugehen und das ist sozusagen jetzt der Untergang des Abendlandes. Sondern Sie schreiben ja eindeutig eben auch unter anderem in dem Kapitel Forderungen an die Gesellschaft. Die Zeit der freiwilligen Selbstkontrolle und der unverbindlichen Erklärungen ist endgültig vorbei. Tech-Konzerne müssen eine gemeinsame, noch zu entwickelnde Verpflichtung im Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit unterzeichnen und in regelmäßigen, auch unangekündigten Audits ihr Engagement in diesem Bereich darlegen. Das ist eine Forderung, aber jetzt, wie wahrscheinlich ist das, dass dies gelingen kann? Und mit wem reden Sie? Ich meine, Sie reden ja auf allen Ebenen. Mit wem reden Sie auf unternehmens- und politischer Ebene über dieses Thema?
Ja, also wir reden tatsächlich mit allen, mit denen, die mit uns reden wollen, ich sag's mal so, also sowohl auf Bundesebene als auch mit TikTok selbst. Also wir sind sehr häufig mit TikTok im Kontakt. Wir haben auch selber schon Projekte mit TikTok gemeinsam gestemmt. Wir sind da mit diesem Policy Department auch immer wieder im Austausch und versuchen da Themen zu setzen. Natürlich haben wir als ein Akteur jetzt auch müssen wir gucken, wie groß unser Einfluss tatsächlich ist. Aber der Druck, würde ich sagen, wächst immer mehr. Ich bin prinzipiell nicht gegen Verbote. Also es wird ja jetzt auch viel, ich sehe jetzt so Petitionen, die jetzt gestartet werden sollen, auch von InfluencerInnen in den sozialen Medien und so, die jetzt ausrufen, jetzt das TikTok-Verbot. Lasst uns jetzt die Petition starten, weil ich nicht glaube, oder beziehungsweise ich glaube, dass es das Problem verschiebt. Es wird nach TikTok eine andere Plattform kommen, die ähnlich funktioniert. Und solange diese Plattformen in der Hand von Unternehmen sind, die kommerzielle Zwecke verfolgen in einem kapitalistischen System, wo es auch zum Geschäftsmodell gehört, dass Traffic generiert wird sozusagen auf den Plattformen, der eben dadurch generiert wird, dass man hochemotionalisierende extreme Inhalte bevorzugt, wird sich da nicht so viel ändern.
Aber die Frage war ja, wie wahrscheinlich ist das, dass es gelingen kann, da eben die Industrie dazu zu bringen, was ja ihre Forderung ist, sich selbst oder unter Kuratel auf diese Art und Weise zu stellen?
Ja, ich glaube, dass der Druck gerade tatsächlich wächst und sie auch sehen, wie weit ihre Einflussnahme geht und es auch Technologien gibt, finde ich, die auch beachtenswert sind. Ich nenne jetzt einfach als ein Beispiel die Bridging Algorithms. Also wir sprechen ja auch sehr viel darüber, dass die Algorithmen im Moment so funktionieren, dass man immer mehr von dem angezeigt wird, was man eh schon gut findet. Und es gibt Ansätze in der Technologie, die das verhindern könnten, die auch mittlerweile gut entwickelt sind. Also auch das braucht ja auch so ein bisschen technischer Fortschritt, muss ja auch reifen, um wirklich was anbieten zu können. Und die werden diesen Tech-Konzernen natürlich jetzt auch vorgelegt und auch gefordert, so warum, wie kann es sein, dass das nicht angewendet wird? Das ist eine plausible Technologie.
Das finde ich aber einen guten Punkt, weil da kommen Sie auf den Punkt zurück, den wir eingangs hatten, dass wir einfach besser verstehen sollen, was da technologisch passiert.
Ja, also
es war
unbedingt.
Diese gewisse Aversion oder so, irgendwie so eine Naivität, wie auch immer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also sagen diese Bridging-Algorithmen, die sind da relevant. Also wir müssen gucken, was ist denn da auf der technischen Seite auch möglich?
Ja.
Und Sie haben jetzt eben auch gerade gesagt, die Unternehmen selbst interessieren sich dafür.
Ja, ja.
Das finde ich einen wichtigen Punkt.
Genau, weil ich nicht daran glaube, also bin ich vielleicht Optimistin, dass langfristig gesehen irgendwie Extremismus das Geschäftsmodell sein kann. Sie werden auch verstehen, dass eine Plattform nicht mehr attraktiv ist, wenn da nur noch die Extremisten rumlaufen. Ja gut, aber
bei Facebook sind wir ja, da haben wir ja irgendwie so eine Hassschwemme und die existieren trotzdem und verdienen Geld.
Ja, aber die sind viel unattraktiver geworden. Also wenn man sieht, wie attraktiv Facebook noch vor ein paar Jahren war, da muss Facebook auch gerade ganz schön kämpfen und andere Technologien, die Facebook entwickeln möchte, wie zum Beispiel die Metaversen, die dringen gar nicht durch, weil alle jetzt schon darüber sprechen, ob das wieder so ein Raum sein wird, der von ExtremistInnen besetzt sein wird. Also ich glaube schon, dass auch prinzipiell so ein gewisser demokratischer Drive schon auch attraktiv sein kann.
Das glaube ich übrigens auch, ja.
Ja, und auch gerade junge Menschen prinzipiell auch in gewisser Weise auch politisch sind. Ja, sie äußern ihre Meinung im öffentlichen Raum viel stärker, als es vielleicht vor den sozialen Medien war. Nur das muss jetzt irgendwie auch kanalisiert werden im Moment. Passiert das noch nicht so wirklich?
Ja, gut. Wir hatten ja so euphorische Phasen gegenüber sozialen Medien, also im arabischen Frühling zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, super. Und dann ist es genau in die falsche Richtung losgegangen. Aber dieses Lernen sozusagen, das soziale Lernen, das gesellschaftliche Lernen im Umgang damit, das ist natürlich ein Prozess, in dem wir mittendrin stecken.
Genau.
In den Turbulenzen.
Ja. Genau. Es ist halt sehr ambivalent. Ne? Das müssen wir einfach so akzeptieren. Ich glaube, dass viele das nicht akzeptieren können, weil es schwer auszuhalten ist, dass es irgendwie ein Möglichkeitsraum ist, dass es ein Gefahrenraum ist. Und dass man das viel stärker so moderieren muss, diese Gleichzeitigkeit, und sich dadurch navigieren muss. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass das eher überfordert, was ich auch nachvollziehen kann letztlich. Und diese Unsicherheit auch überfordert, ne? Dass wir eigentlich noch nicht so richtig wissen, wohin entwickelt sich das eigentlich? Wo stehen wir in 10 Jahren in Sachen künstlicher Intelligenz? Was wird da möglich sein? Werden wir alle ersetzt sein? Da gibt es ja auch so ganz krasse Dystopien, die aber immer noch viele, also wir sagen so, ach Gottchen, natürlich nicht, aber immer noch viele Menschen so in der Mehrheitsgesellschaft, die treiben natürlich solche Ängste, die auch so die eigene Existenz erstmal so angehen. Und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen, wenn man möchte, dass diese Räume nicht überlassen werden.
Diese Angst vor diesem Ersetztwerden, das ist ja auch eines der Argumente der identitären Bewegung insbesondere, also dass wir sozusagen als genuin europäische Bevölkerung von irgendwelchen Aliens ersetzt werden sollen, die man am besten mit in Form von irgendwie konzertierten Marineaktionen, so einer Art irgendwie Bunkerreihe in der Mitte des Mittelmeers, also wirklich die absurdesten Konstruktionen, aber dieses Ersetztwerden scheint ein Thema zu sein.
Auf jeden Fall, genau, weil ich glaube, dass es sehr existenziell ist.
Ja.
Und ich glaube wirklich, dass es gerade für viele schwer ist, ihren individuellen Platz zu finden in der Gesellschaft.
Sie sind ja Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Eine der, wie ich finde, oder nicht nur ich, bedeutendsten Einrichtungen der politischen Bildung in Deutschland. Das muss man auch mal jetzt mal sagen.
Also,
was ist eigentlich der Hintergrund? Ja, finden Sie auch. Es freut mich, dass Sie es auch finden. So. Und also, Ihnen können ja die Wahlergebnisse der Europawahlen dann irgendwie, die können Sie ja nicht kalt lassen. Das ist ein großes Thema. Und Marcel Lewandowski schreibt in seinem neuen Buch, was ich wirklich toll finde. Das Buch heißt, was Populisten wollen, wie sie die Gesellschaft herausfordern und wie man ihnen begegnen sollte. Schreibt er: Das System können die Populisten deshalb so offen und selbstbewusst neu ordnen, weil sie sich einer Schwachstelle der liberalen Demokratie zugute machen, den Widerspruch zwischen den Versprechen der Volkssouveränität und den Verfassungsorganen, die diesen Willen einschränken, um ihn gleichzeitig dauerhaft zu erhalten.
Ja.
Das sollte eigentlich jeder verstanden haben, so.
Ja.
Wo kann politische Bildung hier ansetzen, um diese Erkenntnis denen zu vermitteln, die eben in der Gefahr sind, falsche Kreuze zu machen?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ja, ich glaube, die Idee von Demokratie...
Das erspare ich Ihnen aber jetzt einfach nicht, weil ich weiß, dass Sie komplexe Antworten, da können Sie jetzt so Fragen gut beantworten können.
Ja, ich versuche.
Deshalb sind Sie eingeladen worden hier.
Also diese Idee von Demokratie überhaupt erstmal runterzubrechen und auch gerade jungen Menschen, ich meine, wir hatten die Europawahl, wo 16-Jährige wählen konnten. Also da muss ja vorausgesetzt sein, dass die erstmal verstehen, was bedeutet überhaupt Europa, was bedeutet eine Wahl und was bedeutet es, demokratische Entscheidungsprozesse zu manövrieren in der Politik und wo sind die Grenzen vielleicht auch von Transparenz. Ich finde aber schon, dass politische Parteien umdenken müssen in der politischen Kommunikation. Ich finde, das ist für mich ein ganz wichtiges Potenzial. Ich benenne es mal positiv, ja. Dass sich politische Kommunikation bemüht, ihre Komplexität, die sie zu bewältigen haben, runterzubrechen, verständlich runterzubrechen, zu kommunizieren, in welcher Welt wir gerade leben, dass die komplex ist, dass die schwierig ist, dass wir im Zeitalter von Polykrisen leben, dass wir diese auch noch nicht richtig überwunden haben, dass Krisen auch nicht aufgehört haben, nur weil keiner mehr über die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg berichtet, heißt es ja nicht, dass das weg ist, sondern es ist nach wie vor da und es kommen weitere Krisen dazu und überlappen sich und das macht natürlich auch was mit uns Menschen, das frisst sich auch in unser Unterbewusstsein rein und begleitet uns einfach im Alltag. Und das wird nicht so wirklich anerkannt, auch von vielen politischen Parteien, finde ich. Und ich finde auch, dass bestimmte politische Entscheidungen einfach nicht verständlich genug an Menschen kommuniziert werden, junge Menschen mit wenig Vorwissen oder auch Menschen, die vielleicht irgendwie in ländlicheren Regionen, nicht im urbanen Raum leben, die ganz spezifische Probleme haben und die sich einfach nicht adressiert fühlen. Und im digitalen Raum sehen wir einfach, also wenn man einfach sieht, unter den 5 erfolgreichsten PolitikerInnen auf TikTok sind 4 AfD-PolitikerInnen und Sarah Wagenknecht. Also da sieht man ja auch schon so, wie kann das eigentlich sein? Also wie kann es sein, dass der wichtigste Raum der Meinungsbildung für junge Menschen, ein Leit- und Massenmedium, wo junge Menschen irgendwie im Zweifel 2-3 Stunden am Tag drauf verbringen, von anderen PolitikerInnen anderer Parteien nicht ernst genommen und bespielt wird. Und da wird einfach werden sehr viele Chancen verpasst. Ich verstehe, dass es gerade schwer ist für PolitikerInnen, diese Zeit zu bewältigen. Wir müssen nur auch Menschen haben, die sich nicht nur nach innen fokussieren. Also wir hatten jahrelang Angela Merkel, die ja sehr so im Hintergrund agiert hat. Jetzt haben wir wieder einen Olaf Scholz, der eher so ist jetzt nicht der größte Kommunikator in dem Ganzen und es fehlen einfach Menschen, die die Botschaften vermitteln.
Wenn Giuliano da Empoli hat ja in seinem, glaube ich, vor 2 Jahren erschienen, Ingenieure des Chaos, ja schon darauf hingewiesen, dass eben, ich glaube, Meuthen, also der AfD-Politiker Meuthen an einem Tag 60% sämtlicher Likes, die überhaupt im politischen Raum gesetzt wurden, mal eingeheimst hatte. Also das geht auch nochmal auf diese TikTok-Fragestellung vorhin zurück. Die Masse der Präsenz des Radikalismus ist eben ein Thema.
Ja, total, total. Und es ist auch nicht, ich glaube, die Ansprüche an Kommunikation, die sind dann auch mal sehr hoch. Dann wird gesagt, aber wie soll ich das denn machen? Ich
bin
ja
hier also lieber einfach machen und
Creator und so. Und ich glaube, es wird auch, das wird überbewertet und nicht verstanden, dass das auch ein Türöffner sein kann. Ja, also einfach, um ins Gespräch zu kommen.
Wir kommen jetzt auf dieses Thema des Demokratischen auch nochmal von der anderen Seite. Also der Rechtsanwalt und Publizist Michael Friedmann hat in seinem kürzlich erschienenen Buch Judenhass, 7. Oktober 23, klipp und klar, und ich finde, wie so eine Art Zusatzparagraf zum Grundgesetz geschrieben, das Demokratische ist unvereinbar mit der Ideologie des Rechtsextremismus und des Antisemitismus. Und wir haben es ja eindeutig bei den Rechtsextremen wie etwa der AfD, die ja zweifelsfrei als zumindest für einige Landesverbände ist ja nachgewiesen, insgesamt kann man glaube ich auch behaupten, mit Gegnern der Demokratie zu tun, auch wenn sie nach wie vor auf das von Lewandowski zitierte Paradox aufbauend teils sich selbst als Demokraten darstellen. Ja. So. Und diese antidemokratische Toxizität des Antisemitismus ist bei weitem nicht von allen verstanden. Also da würde ich ganz gerne mal drauf kommen. Also sozusagen, das ist ja, Alice Hasters hat es ja eben auch gesagt, also das eben, das ist Antisemitismus natürlich viel mehr als Antisemitismus. Das ist prinzipiell der gesamte Rassismus, hängt damit zusammen. Aber ich möchte nochmal auf diese Toxizität des Antisemitismus in Bezug auf Demokratiefeindlichkeit eingehen.
Also Prinzipiell kann man sagen, dass solange wir nicht alle sicher sind, also solange nicht alle Minderheiten sicher sind, Menschen, die diskriminiert werden aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion und vieles mehr, können wir insgesamt nicht sicher sein. Und ich glaube, das sollte auch unser übergeordnetes Ziel sein. Und ich glaube, das haben tatsächlich noch sehr viele Menschen nicht verstanden, weil sie Diskriminierung einer Gruppe immer als ein gruppenbezogenes Phänomen ansehen, was nichts mit den anderen zu tun hat. Ja. Und ich glaube, der Einsatz für Frieden im übergeordneten Sinn oder demokratisches Zusammenleben, friedliches Zusammenleben, muss immer bedeuten, sozusagen diese Sicherheit für alle herzustellen, was friedensstiftend im originären Sinne ist, finde ich. So. Antisemitismus hat nochmal so eine andere Dimension, einfach deshalb, weil sehr viel in das Thema Antisemitismus hineinprojiziert wird, also die eigenen Biografien, Zusammenhänge mit der Schuldfrage, das Thema Opferkonkurrenzen spielt da eine Rolle, also auch erinnerungspolitische Konkurrenzen, die aufgemacht werden, die aus meiner Sicht nicht sein müssten. Also es hat so verschiedene Ebenen, wo wir sehen, dass Antisemitismus eigentlich wirklich in allen gesellschaftlichen Milieus vorkommt. Wirklich tiefgreifendes, strukturelles, gesamtgesellschaftliches Problem sind. Und es gibt ja viele verschiedene Formen von Antisemitismus. Wir haben den historischen Antisemitismus, über den wir viel sprechen, über den auch dann in der Schule gesprochen wird und so weiter, in den Institutionen gesprochen wird. Und es hat immer so eine Note von Antisemitismus war mal. Und das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt so viele gegenwartsbezogene Formen von Antisemitismus. Wir haben natürlich den israelbezogenen Antisemitismus, über den wir jetzt auch viel sprechen. Aber wir hatten zum Beispiel auch zur Corona-Pandemie so ein Hoch von verschwörungsideologischem Gedankengut. Verschwörungserzählungen haben sehr oft eine antisemitische Note, weil es da viel um so dieses Narrativ, es gibt da so geheime Eliten, Strippenzieher, die irgendwas im Hintergrund bestimmen. Da werden dann auch bestimmte Personen herausgegriffen, die in der Öffentlichkeit stehen, die wirtschaftliche Interessen haben am Impfen und so weiter. Also bis hin zu so einer Shoah-Relativierung, wenn man sich dann den Judenstern irgendwo dran geklebt hat, also den Geimpftstern, ja. Das war ja mal so eine Zeit en vogue sozusagen auf den Corona-Protesten. Und das zeigt einfach, dass so antisemitische Narrative überraschend anschlussfähig sind, einfach für sehr viele. Und jetzt gerade sehen wir auch so eine Vermengung mit der Ablehnung imperialer Strukturen, ja. Die sich jetzt vermischen mit einer Sympathie für bestimmte Seiten im Nahostkonflikt, im Krieg in Gaza und vieles mehr. Also da tun sich nochmal so neue Dimensionen auf, wo wir auch sehen, dass sich so ganz neue Personengruppen, gesellschaftliche Milieus so zusammentun, überraschend zusammentun, auch linke Milieus zum Beispiel mit islamistischen Milieus irgendwie so auf einer Demo zu sehen sind, die sich irgendwie alle gemeinsam begeistern können für etwas, was sehr nah am Antisemitismus dran ist oder gar.
Aber der entscheidende Punkt für mich ist jetzt Ihr Eingangsstatement, dass im Grunde die Ablehnung einer Teilgruppe im Grunde die das gesamte Gebäude einer offenen, toleranten Gesellschaft zum Zusammenbruch bringt.
Ja.
Und das mit gemischt mit dieser Überlagerung dieser ganzen verschiedenen gleichzeitigen Tendenzen, die Sie jetzt auf eine sehr plastische Art und Weise geschildert haben, wird dann auch klar, also was Friedmann damit meint und wieso das eben so ein relevanter Faktor ist für die Demokratie und dass man darüber eben sehr stark nachdenken muss, im Zusammenhang mit den rechtsextremen Angriffen. Er zieht es ja auch zusammen, Rechtsextremismus und Antisemitismus, und sagt, das ist im Grunde das Schlimmste im Grunde für die Demokratie.
Genau, wir dürfen in diesen ganzen großen Fragen von zum Beispiel Solidarität oder Würde des Menschen oder auch Schutz, also gerade in Bezug auf Flucht, darf man eigentlich keine Unterschiede machen. Ja. Ja? Und das wird natürlich gemacht, es werden Menschen zweiter Klasse irgendwo auch identifiziert von bestimmten Parteien, vor allem auch der AfD. Und das bringt uns einfach in ein Zusammenleben, das nichts mehr mit Demokratie zu tun hat.
Sie machen ja in der Bildungsstätte Anne Frank sehr konkrete Arbeit mit auch sogenannten bildungsfernen Schichten. Mhm. Es geht ja darum, irgendwie in diesen auch in den Lernlaboren eben auch eine gewisse Programmatik zu entwickeln für Lernen von politischen Zusammenhängen. Also wie arbeiten Sie mit diesen Lernlaboren? Mhm. Und für uns jetzt im Grunde, ja, wir sind ja eben unter anderem auch eben als Designorganisation, also Deutscher Design Club, der diesen Podcast ja betreibt, natürlich sehr breit auf Design schaut, dann interessiert also was Gestaltung, also UI-UX-Gestaltung, Interaktionsgestaltung, Raumgestaltung, welche Rolle das in der politischen Bildung auch für Sie hat.
Total. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag den Begriff bildungsfern nicht so. Also
ich mag ihn auch nicht, ich habe ihn einfach verwendet, weil ich mir hier aufgeschrieben hatte. Genau. Entschuldige mich jetzt schon dafür.
Ja, aber es ist ja genau, es ist ja gut auch darüber zu sprechen, welche Begrifflichkeiten warum, wie wirken. Ne? Ja. Also die Personen, die zu uns kommen, vor allem auch die jungen Menschen, sind Menschen aller Schulform. Ich würde es jetzt einfach mal so ausdrücken.
Ganz besser.
Und sie kommen so ungefähr ab 14 Jahren zu uns. Und wir müssen aber auch ganz klar sagen, wir können gar nicht alle Menschen abholen. Also zum Beispiel gibt es sprachliche Barrieren, die wir haben, die Menschen, die wir nicht abholen können, weil sie zum Beispiel einfach nicht genügend Deutschkenntnis haben. Ich denke jetzt auch an Menschen, die zugewandert sind kürzlich. Ja? Also das sehen wir auch als großes Problem. Das ist auch eine große Förderlücke. Ich glaube, die Gestaltung.
Da kann man mehr fördern, das will ich ja der Gelegenheit.
Ja, genau. Ausrufezeichen. Also Gestaltung finde ich ganz, ganz wichtig. Ich sehe, dass gerade junge Menschen ein totales ästhetisches einen ästhetischen Anspruch an Dinge haben, die sie auch so in formellen Bildungskontexten umgesetzt haben wollen. Und über eine Gestaltung eines Raums, so wie wir das machen im Lernlabor Anne Frank Morgen Mehr, wo wir uns sehr viel Gedanken dazu gemacht haben, wie wir zum Beispiel den Raum offen gestalten können, in Stationen, so dass sich das die jungen Menschen selbst erschließen können, selbstgesteuert da durchlaufen können, eigenverantwortlich sein können in ihrem Lernprozess mit den Themen und dazu auch noch digitale Medien verwenden, also alle bekommen ein Tablet und interagieren über dieses Tablet auch mit diesen Stationen, macht das natürlich ganz viel auch von dieser User Experience dann aus, wo sich auch Menschen einfach erstmal abgeholt fühlen und ernst genommen fühlen und nicht in so einem verstaubten, trockenen Raum.
Das ist ja auch von unserem DDC-Mitglied Sebastian Oschatz mit der Firma Meso eben gestaltet worden, die sich ja sehr stark mit Interaktionsgestaltung auch in Museen, im wissenschaftlichen Kontext, im industriellen Kontext beschäftigen.
Genau.
Also die Tatsache, dass sie eben so eine hochkarätige Installation da gewählt haben und die aufgebaut haben.
Genau.
Das ist ja auch schon mal bemerkenswert.
Ja, genau. Also, und es war ein sehr kollaborativer Prozess auch, dass wir bestimmte pädagogische Ideen hatten, wo wir aber auch nicht genau wussten, wie lassen sich die dann umsetzen, designtechnisch. Und da war mir so sehr hilfreich. Wir haben ein anderes Produkt, eine App Hidden Codes, wo wir auch mit vielen verschiedenen DesignerInnen zusammengearbeitet haben. Auch DesignerInnen, die auch selber sehr diverse Hintergründe haben und das in ihre Arbeit mit einfließen ließen. Und da haben wir praktisch so eine ganze Social-Media-Umgebung nachgebaut, um für Radikalisierung im Netz zu sensibilisieren, gerade bei jungen Menschen. Und da merken wir auch, dass das so ein Türöffner ist, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Wie sind Sie denn persönlich zu diesem Thema gekommen? Wieso haben Sie sich denn als promovierte Psychologin für die Position als Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank entschieden? Also Sie hätten ja, sehen Sie die Psychologie als sozusagen Grundlage für die Therapierbarkeit der Gesellschaft? Oder was ist so die Idee, dass Sie das, Sie hätten ja irgendwas machen können, also dieser Qualifikation.
Ja gut, ich habe auch schon im Bereich der interkulturellen Kompetenzentwicklung promoviert. Also das war schon, ich habe immer schon so eine sehr starke Affinität auch zu interkulturellem Zusammenleben, sagt man heute gar nicht mehr so sehr, aber wir nennen es heute mal die Diversity der Gesellschaft. Genau, also das hat mich immer schon fasziniert. Dazu habe ich gearbeitet, geforscht, auch in verschiedenen Ländern und Sprachen und so weiter. Dann habe ich erstmal als Professorin gearbeitet bei einer privaten Hochschule in der angewandten Psychologie und dann ehrlicherweise auch durch meinen privaten Hintergrund, den Hintergrund meines Mannes, dem Fakt, dass wir auch Kinder in die Welt gesetzt haben aus unserem unterschiedlichen Hintergründen und dass rechte Ideologien auch schon 2019 auch stark auf dem Vormarsch waren, habe ich schon einen sehr starken intrinsischen Impuls verspürt, einfach aus der Forschung wegzugehen, aus der Lehre wegzugehen und in die politische Bildung hineinzugehen.
Da ist ja der Name Anne Frank drin, in dieser Bildungsstätte Anne Frank. Was ist denn die Botschaft Anne Franks, die für Sie persönlich am wichtigsten ist?
Ja, also wir haben gerade jetzt diese Woche, also ich muss sagen, heute ist der 12. Juni, das ist der Geburtstag von Anne Frank. Anne Frank wäre heute 95 Jahre geworden. Das ist auch ein toller Tag für diesen Podcast. Und um diesen Geburtstag feiern wir auch immer den Anne Frank-Tag und da suchen wir uns immer so ein Motto aus. Das ist meist ein Zitat aus dem Tagebuch. Und sie hat im Mai 1944 geschrieben, warum können die Menschen nicht friedlich miteinander leben? Und ich finde, das ist eine so wichtige Frage, eine so tiefgehende und weitreichende Frage, die wir uns heute genauso stellen können wie damals. Dass der Fakt so ist, ist sehr traurig, aber irgendwie auch macht auch Mut, dass es irgendwie immer weitergeht und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
Da schließt unsere Titelfrage, nämlich wir heißen ja DDCast, was ist gut? Also diese Abschlussfrage, die wir immer stellen, also was ist gut direkt an, also genau an diesem Punkt, also was ist gut?
Gut ist, dass wir heute unglaublich Möglichkeiten haben, so viele Möglichkeiten haben, zu partizipieren, teilzuhaben und unsere Gesellschaft zu gestalten. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Demokratie. Wir leben in einem demokratischen Europa. Das ist auch ein Geschenk. Das ist ein hohes Gut. Und das müssen wir jetzt richtig nutzen.
Vielen herzlichen Dank. Der Geburtstag Anne Franks.
Ja, passt doch so.
Yes, wow. Ja. Vielen Dank.
Super, dankeschön.
Das war Georg im Gespräch mit Deborah Schnabel. In der kommenden Woche treffen wir dann den Designjournalisten Thomas Edelmann, mit dem wir in die Zeitgeschichte der Designtransformation abtauchen und über die Qualität des genauen Beobachtens reden. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDCast-Redaktion.